Das Volk Gottes ist nicht nur einmal in die Wüste gegangen und hat gesehen, oh toll, da liegt Brot, und hat gesammelt. Dieses Wunder geschah täglich, außer an einem Tag. Wann? Am Sabbat, genau. Da gab nämlich Gott am Tag vorher die doppelte Menge, dass sie am Sabbat eben nicht sammeln mussten. Während ihrer 40-jährigen Wüstenwanderung hat Gott sie mit allem Notwendigen versorgt, was sie zum Leben brauchten. Davon lesen wir im 5. Mose, Kapitel 8 und dort in den Versen 2 und 3. 5. Mose, Kapitel 8, die Verse 2 und 3. Es heißt dort, und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf dass er dir kund täte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Als die Kinder Israel das Land Kanaan erreichten, da hörte das Mannerwunder auf. Das steht in Josua Kapitel 5 und dort in den Versen 10 bis 12. Josua Kapitel 5 und dort die Verse 10 bis 12. Und als die Israeliten in Gilgal das Lager aufgeschlagen hatten, hielten sie Passa am 14. Tag des Monats am Abend im Jordantal von Jericho und aßen vom Getreide des Landes am Tage nach dem Passa, nämlich ungesäuertes Brot und geröstete Kerne. An eben diesem Tage hörte das Manna auf, weil sie jetzt vom Getreide des Landes aßen, so dass Israel vom nächsten Tage an kein Manna mehr hatte. Sie aßen schon von der Ernte des Landes Kanaan in diesem Jahr. Nun, weil ist die Frage, was war denn das eigentlich für ein Brot, das das Volk Israel von Gott zu essen bekam? Dort wird uns berichtet im Psalm 78, es ist eine Unterweisung Asafs, und dort lesen wir in den Versen 23 bis 25 darüber. Psalm 78, und dort die Verse 23 bis 25. Asaf schreibt hier, und er gebot den Wolken Troben und tat auf die Türen des Himmels und ließ Manna auf sie regnen zur Speise und gab ihnen Himmelsbrot. Brot der Engel aßen sie alle. Er sandte ihnen Speise in Fülle. Dieses tägliche Brot, das Gottes Volk erhielt, war kein gewöhnliches Brot. Es war Himmelsbrot, von dem auch die Engel ernährt wurden. Es war also keine irdische Speise, sondern himmlische Speise, die Gott seinem Volk täglich gab. Diese himmlische Speise war eine ganzheitliche Nahrung, die nicht nur den körperlichen, sondern im übertragenen Sinne auch den geistlichen Bedürfnissen diente. Darüber haben wir bereits im 5. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 3 gelesen, wo es heißt, und er speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf dass er dir kund täte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Was aus dem Mund des Herrn geht, ist sein Wort, über das uns der Prophet Jeremia in dem Buch Jeremia 5 im 15. Kapitel im Vers 16 seine eigene Erfahrung berichtet, indem er schreibt, dein Wort ward meine Speise, so oft ich's empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. Jesus sprach zu den Menschen, die ihn suchten, im Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 27, schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die da bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben, denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters. Das Manna, das die Väter in der Wüste gegessen hatten, konnte nur die irdische Existenz sichern. Es konnte weder den Tod verhindern, noch Unsterblichkeit verleihen. Das Brot dagegen, das Jesus den Menschen anbot, sollte die Seele nähren und ihr zum ewigen Leben verhelfen. Der Heiland sagte deshalb im Johannesevangelium Kapitel 6, den Versen 48 bis 51, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot essen wird, der wird leben in Ewigkeit. Diesem Bild fügte Jesus aber dann noch ein weiteres hinzu. Nur durch Sterben konnte er den Menschen Leben schenken. Und mit den folgenden Worten nennt Jesus den Tod als das Mittel der Erlösung, indem er sagt, und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Viele Menschen denken in diesen Tagen an den Tod Jesu, an sein Sterben. Aber wichtig ist, dass wir uns das nicht nur einmal im Jahr vor Augen führen, sondern dass wir täglich darüber nachdenken, was Jesus durch sein Sterben, durch das Geben seines Fleisches und seines Blutes für uns getan hat und was wir dadurch erhalten haben. Als das Volk die Worte Jesu hörte, da stritten einige untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Diese Situation erinnert uns ein wenig an Nikodemus, als dieser Jesus die Frage stellte, wie kann ein Mensch, wir lesen darüber in Johannes Kapitel 3, die Verse 4 und 9, wie kann ein Mensch von Neuem geboren werden, wenn er alt ist? Kann er dann wieder in seinen Mutterleib gehen und von Neuem geboren werden? Wie kann das geschehen? Jesus wollte den Blick der Menschen, wie auch bei Nikodemus schon, auf die geistliche Bedeutung richten. Erst einen Tag davor hatte er die große versammelte Menge, die müde und matt war, durch das Brot gesättigt, das er ihnen anhand von 5 Broten gespendet hatte. Wie sie durch dieses Brot körperlich gekräftigt und erfrischt wurden, so hätte Jesus ihnen gerne auch die geistliche Kraft durch das himmlische Brot vermittelt, indem er sagte, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Jesus möchte so gerne das Verlangen nach der wahren Speise und nach dem wahren Trank stillen, dass jeder Mensch, der über diese Erde geht, in sich trägt, ob er es sich dessen bewusst ist oder nicht und ob er es wahrhaben will oder nicht. Viele Menschen haben ein Verlangen nach etwas, was sie nicht definieren können. Und doch ist dieses Verlangen da. Sie suchen danach, finden es aber nicht, weil sie an Orten suchen, wo man es nicht finden kann. Sie trinken aus den Quellen dieser Welt und bleiben dennoch durstig und ernähren sich von einer Speise, die nicht sättigt. Gott sprach zu allen Zeiten immer wieder durch seine Diener, Boten und Propheten, um den Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie sie ihren geistlichen Hunger und ihren geistlichen Durst stillen können und letztlich auch das finden, nachdem sie schon so lange vergeblich gesucht haben. Durch den Propheten Jeremia lässt Gott seinem Volk sagen, mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Durch den Propheten Jesaja lädt Gott die Menschen ein, indem er zu ihnen spricht: Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld dafür das, was kein Brot ist, und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich. So werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her zu mir und kommt her. Höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen und euch die beständigen Gnaden Davids geben. Und dann sendet der Vater seinen Sohn in diese Welt, den, der leibhaftig das Brot des Lebens und die Quelle des lebendigen Wassers ist. Der Sohn Gottes begegnet einer Frau am Jakobsbrunnen und bietet ihr lebendiges Wasser an. Schlagen wir dazu mal auf das Johannesevangelium, gleich zwei Kapitel davor. Johannesevangelium Kapitel 4. Und lesen dort die Verse 10 bis 15. Johannesevangelium Kapitel 4 und dort die Verse 10 bis 15. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und der gebe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau: Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest? Und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Das, was wir hier in Kapitel 4 über das Verlangen der Frau nach dem lebendigen Wasser gelesen haben, lesen wir auch in gleicher Weise im Kapitel 6, wenn wir zwei Kapitel weiterschlagen, nach dem Verlangen des Volkes nach dem lebendigen Brot. Lesen wir dort nochmal die Verse 32 bis 34. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit solch Brot. Allein nur beim Verlangen nach dem Brot des Lebens und nach dem lebendigen Wasser stehen zu bleiben, war noch nicht das Ziel, wohin Jesus die Menschen führen wollte. Nach der Frage des Volkes im Vers 52, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben, wurde Jesus in seiner sinnbildlichen Darstellung noch etwas deutlicher. Und wir lesen dazu in den Versen 53 bis 56. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Welche Bedeutung hat nun diese sinnbildliche Darstellung, Jesu Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken? In dem Buch Das Leben Jesu finden wir im 41. Kapitel, das überschrieben ist, die Entscheidung in Galiläa, auf der Seite 381 die folgende Erklärung dazu. Und ich empfehle euch einmal zu Hause dieses ganze Kapitel zu lesen. Kapitel 41 aus dem Leben Jesu, das ist überschrieben, die Entscheidung in Galiläa, wo da dieser ganze Bericht über die Predigt Jesu, schon beginnend mit der Speisung der 5000, berichtet wird und dann auch speziell über das Brot des Lebens. Die Erklärung sagt hier auf Seite 381, Christi Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken heißt, ihn als persönlichen Heiland anzunehmen, sowie daran zu glauben, dass er uns unsere Sünden vergibt und dass wir in ihm vollkommen sind. Wenn wir mit seiner Liebe verbunden sind, in ihr bleiben, sie in uns aufnehmen, dann werden wir seiner Natur teilhaftig. Was die Speise für den Körper bedeutet, das bedeutet Christus für unser Herz. Nahrung nützt uns nichts, wenn wir sie nicht essen und sie dadurch nicht zu einem Bestandteil unseres Leibes wird. Genauso ist Christus für uns wertlos, wenn wir ihn nicht als unseren persönlichen Heiland annehmen. Eine bloße theoretische Erkenntnis wird uns nichts nützen. Wir müssen vielmehr von ihm leben, ihn in unser Herz aufnehmen, sodass sein Leben unser Leben wird. Seine Liebe und Gnade müssen wir ähnlich werden. Doch auch diese Bilder stellen das Besondere der Verbindung des gläubigen Menschen mit Christus nur ungenügend dar. Christus sagte, wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch wer mich isst, leben um meinetwillen. Wie der Sohn Gottes durch seinen Glauben an den Vater lebte, so sollen auch wir durch den Glauben an Christus leben. Jesus hatte sich dem Willen Gottes so völlig ausgeliefert, dass allein der Vater in seinem Leben sichtbar wurde. Obwohl er in allen Dingen genauso versucht wurde wie wir, sah ihn die Welt unbeeinträchtigt von dem Bösen, das ihn umgab. Auch wir sollen in dem gleichen Maße überwinden, wie Christus überwunden hat. Die Frage ist nun, wie hat Christus hier als Mensch hier auf Erden überwunden? Und ich habe 4 Punkte mal zusammengetragen, die uns das Wort Gottes offenbart. Christus hat überwunden, indem er sich täglich im Glauben und im Gehorsam seinem himmlischen Vater unterstellt hat. Er hat überwunden, indem er täglich die Verbindung mit seinem Vater im Himmel durch das Gebet gepflegt hat. Christus hat überwunden, indem er täglich den Heiligen Geist als Antwort auf sein Gebet von seinem himmlischen Vater empfangen hat. Und Christus hat überwunden, indem er täglich das göttliche Wort als Nahrung in sich aufgenommen hat und dazu bereit war, den darin offenbarten Willen seines himmlischen Vaters in allen Dingen zu tun. Wenn wir diese 4 Schritte täglich gehen, wird es auch uns möglich sein, mit Jesu Hilfe zu überwinden, wie auch er überwunden hat. Als die Jünger nach der Begegnung Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen aus der nahegelegenen Stadt zurückkamen und Jesus zum Essen der mitgebrachten Speisen auffordern, indem sie sagten, Rabbi, iss, gab er ihnen Folgendes zur Antwort. Er sagte, ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst. Da sprachen die Jünger untereinander, hat ihm vielleicht jemand zu essen gegeben in der Zeit, als wir in der Stadt waren? Doch Jesus spricht zu ihnen und sagt, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. An dieser Stelle wird als Paralleltext der Vers 38 aus Kapitel 6 mit angegeben, der im Zusammenhang mit der Antwort steht, die Jesus den Menschen auf ihre Bitte hin, Herr, gib uns allezeit solch Brot, gegeben hat. Gehen wir ins Kapitel 6 und lesen dort im Zusammenhang mal die Verse 35 bis 40. Da heißt es, Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich's auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Das Problem vieler Menschen, damals wie auch heute, ist, dass, so wie Jesus sagte, sie nicht glauben und von daher auch nicht bereit sind, sich Gottes Willen, der sich in seinem Wort offenbart, zu unterstellen. Die Folge davon ist, dass diese Menschen in ihrem Leben einen Mangel an Heiligem Geist haben. Da dieser in der Heiligen Schrift gemäß Apostelgeschichte 5, Vers 32 nur denen gegeben wird, die Gott gemäß seinem Wort gehorsam sind. Dies entspricht dann auch der Aussage Jesu im Johannesevangelium Kapitel 7 in den Versen 38 und 39, wo Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Jesus sagte in seiner Predigt unmissverständlich, es gibt einige unter euch, die glauben nicht. Und er fügte hinzu, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Die Menschen sollten begreifen, dass sie sich deshalb nicht zu Jesus hingezogen fühlten, weil ihre Herzen dem Heiligen Geist gegenüber nicht geöffnet waren. Denn Gottes Wort sagt, dass der natürliche Mensch nichts vom Geist Gottes vernimmt. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich verstanden sein. Nur im Glauben können wir die Herrlichkeit Jesu erkennen. Eine Herrlichkeit, die uns so lange verborgen bleibt, bis durch den Heiligen Geist der Glaube in unserem Herzen entzündet wird. Im Lukas-Evangelium Kapitel 12, Vers 49 lesen wir die Worte Jesu, wo er sagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Um dieses Feuer in unserem Herzen dürfen wir Gott im Glauben bitten. Ich hatte am Anfang erwähnt, dass wir das Gebet Vater unser in der Bibel im Matthäus-Evangelium Kapitel 6 und im Lukas-Evangelium Kapitel 11 finden. Im Lukas-Evangelium wird uns gleich im Anschluss an das Gebet Vaterunser in den Versen 5 bis 8 das Gleichnis vom bittenden Freund berichtet, der da in der Nacht Besuch erhält und daraufhin zu seinem Freund geht, um ihn um Brot bittet. Da dieser zuerst nicht bereit ist, ihm diese Bitte zu gewähren, tut er es schließlich dennoch, da sein Freund nicht aufhört, ihn intensiv darum zu bitten. Und dieses Gleichnis vom bittenden Freund verbindet Jesus dann im Anschluss in den Versen 9 bis 13 mit der Bitte um den Heiligen Geist. Lasst uns dieses Kapitel mal aufschlagen, Lukas Kapitel 11, und dort die Verse 9 bis 13 lesen. Lukas Evangelium Kapitel 11 und dort die Verse 9 bis 13. Jesus sagt hier, und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete, oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater vom Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn darum bitten? Die Bitte im Vater unser, unser täglich Brot gib uns heute, umfasst somit in gleicher Weise auch die tägliche Bitte um den Heiligen Geist. Wenn Jesus seinen himmlischen Vater täglich um diese kostbare Gnadengabe zur Erfüllung seines Dienstes hier auf Erden gebeten hat, wie viel mehr benötigen dann seine Nachfolger täglich diese himmlische Gabe, um Gottes Wort richtig zu verstehen und den Auftrag Jesu, den er seinen Nachfolgern gegeben hat, zu erfüllen? Im Brief des Apostels Paulus an die Römer lesen wir im Kapitel 8, Vers 9, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Oder anders formuliert, der gehört nicht zu ihm. Wer Christi Geist nicht hat, kann geistliches Gedankengut aus Gottes Wort weder verstehen noch beurteilen. Weil viele, die Jesus nachfolgten, seinen Geist nicht hatten, konnten sie den geistlichen Hintergrund seiner Predigt über das Brot des Lebens nicht erfassen. Ihre Unzufriedenheit führte sie dazu, gegen Jesus zu murren und sich dann von ihm letztendlich abzuwenden und hinfort nicht mehr mit ihm zu gehen. In dem Buch Das Leben Jesu lesen wir in dem bereits erwähnten Kapitel auf Seite 385 darüber, als diese unzufriedenen Jünger sich von Christus abwandten, überkam sie ein anderer Geist. Ihn, der ihnen einst so anziehend erschienen war, fanden sie nicht mehr fesselnd. Sie suchten jetzt seine Feinde auf, denn mit ihnen stimmten sie nun in Gesinnung und Haltung überein. Sie missdeuteten seine Worte, verfälschten seine Aussagen und bestritten seine Beweggründe. Ja, sie unterstützten dies dadurch, dass sie alles sammelten, was gegen Jesus verwendet werden konnte. Durch diese falschen Berichte wurde eine Empörung erzeugt, die letztendlich Jesu Leben in Gefahr brachte. Ich hatte am Anfang die Frage gestellt, warum Jesus mit seiner Predigt über das Brot des Lebens das Risiko einging, viele seiner Nachfolger dadurch zu verlieren. Jesus ging in seiner Predigt bewusst dieses Risiko ein, um eine Entscheidung unter seinen Nachfolgern herbeizuführen, damit offenbar würde, welches Gedankengut sich in ihrem Herzen befindet. Weiter lesen wir darüber in dem bereits erwähnten Kapitel, das überschrieben ist die Entscheidung in Galiläa aus dem Buch Das Leben Jesu, auf den Seiten 384 und 85. Die Worte der Wahrheit trennten die Spreu vom Weizen. Viele wandten sich jetzt von Jesus ab, weil sie zu eitel und zu selbstgerecht waren und allzu sehr die Welt liebten, um ein Leben der Demut auf sich zu nehmen. Auch heute verhalten sich viele Menschen so. Auch heute werden Menschen so geprüft wie damals die Jünger in der Synagoge zu Kapernaum. Wenn ihnen die Wahrheit nahegebracht wird, so erkennen sie, dass ihr Leben nicht mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Sie begreifen zwar, dass sie sich von Grund auf ändern müssten, sind aber nicht bereit, diese selbstverleugnende Aufgabe auszuführen. Deshalb ärgern sie sich, wenn ihre Sünden aufgedeckt werden. Beleidigt wenden sie sich ab wie damals die Jünger und murrten dabei: Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Lob und Schmeichelei würden ihnen zusagen, die Wahrheit aber ist ihnen nicht willkommen. Sie können sie nicht ertragen. Wenn die Menge nachfolgt, wenn sie gesättigt wird und Triumphgeschrei ertönt, dann schreit sie ihr Lob mit lauter Stimme hinaus. Sobald aber Gottes Geist die Volksmenge durchforscht, ihre Sünden offenbart und sie auffordert, die Sünden abzulegen, dann kehrt sie der Wahrheit den Rücken und folgt Jesus nicht mehr nach. Warum hat Jesus diese Predigt gehalten? Jesus wollte keine Nachläufer, sondern Nachfolger. Darum stellte er im Anschluss auch den 12 Männern in seinem engsten Jüngerkreis die Frage: Wollt ihr auch weggehen? Worauf Petrus dann in den Versen 68 und 69 des 6. Kapitels zur Antwort gab: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt. Du bist der Heilige Gottes. Wie lautet deine Entscheidung? Wir wollen uns jetzt eine stille Zeit nehmen, in der jeder für sich die Gelegenheit hat, Jesus ganz persönlich darauf eine Antwort zu geben. Unser täglich Brot gib uns heute. Diese Bitte aus dem Vaterunser ist eine Erweiterung der vorigen Bitte: Dein Wille geschehe. Denn es ist Gottes Wille im Himmel und auf Erden, dass wir ihn täglich um das Brot des Lebens bitten und es auch täglich von ihm empfangen. Möge dies durch Gottes Gnade stets unser tägliches Verlangen sein. Amen.